Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin eure persönliche Ernährungstherapeutin. Und heute haben wir wieder so ein Thema, das finde ich, wo viele Leute viele Meinungen haben und die Fakten dahinter sind, glaube ich, recht spannend. Und es ist Low Carb, also Kohlenhydrate beim Abnehmen. Ist es wirklich besser, beim Abnehmen Low Carb zu machen? Ist es effektiver? Was bringt es? Wir reden ja viel über Blutzucker und solche Sachen in diesem Podcast. Also ist es wirklich besser, Low Carb zu machen? Und zum Schluss habe ich wieder eine ganz tolle Regalfrage von euch. Diesmal geht es um Butter und Margarine. Aber fangen wir gleich mal an, also die bösen Kohlenhydrate. Irgendwie haben wir kollektiv in den letzten 15 Jahren alle Angst vor Nudeln, Kartoffeln, Brot und Bananen bekommen. Und die Frage ist, war das sinnvoll, die Angst zu haben? Und wer mich jetzt schon länger kennt, weiß, dass ich ja bei der Faustformel, die Faustformel ist die Methode, mit der wir eine Hauptmahlzeit zusammenstellen, also eine Handtellergröße aus einer Eiweißquelle, maximal eine Faustgröße stärkehaltige Kohlenhydrate. Warum? Es ist nur eine Faustgröße drinnen. Bringt das was? Was bringt es wirklich? Was zeigen die echten Fakten? Das schauen wir uns heute an. Also, was hinter dem Kohlenhydrat-Insulin-Modell steht, also warum man überhaupt, da gibt es eben zwei Camps, die einen sagen, die Kalorien zählen und der Rest ist egal. Und die anderen sagen, nein, es spielt schon eine Rolle. Eine Kalorie ist nicht eine Kalorie. Und es spielt schon eine Rolle, wenn dein Blutzucker ansteigt. Ihr wisst, das habe ich schon öfters erklärt. Also du isst was mit Kohlenhydraten oder Zucker. Dann steigt dein Blutzucker an und wenn er sehr hoch steigt, mehr als dein Körper gerade braucht, dann schüttet dein Körper Insulin aus, um den Zellen zu sagen, pack den Zucker weg oder speichert den Überfluss als Fett. Und vor allem, währenddessen ist die Fettverbrennung gehemmt. Das heißt, wenn wir ständig einen hohen Blutzucker haben, wenn wir ständig eine hohe Insulinausschüttung vor allem haben, würde das heißen, dass die Fettverbrennung schlechter funktioniert. Das heißt, es müsste umgekehrt der Umkehrschluss beim Abnehmen helfen, wenn wir einen niedrigen Blutzucker haben und vor allem niedrige Insulinausschüttungen. Soweit ist die Theorie. Das würde ja, immer wenn es Insulin niedrig ist, funktioniert die Fettverbrennung besser. Muss doch beim Abnehmen helfen. Und ich mache die Faustformel seit über 20 Jahren und die hat auch ein Limit für die Kohlenhydrate aus gutem Grund. Lange Jahre habe ich geglaubt, dass das der einzige Mechanismus ist, warum die Faustformel funktioniert. Aber die Welt ist dann doch immer ein bisschen komplexer und das würde ich ganz gerne ein bisschen erklären. Also, erstens mal, was heißt Low Carb überhaupt? Also, wenn man hört, man macht Low Carb oder lässt Kohlenhydrate weg, was bedeutet denn das überhaupt in der Definition? Also, eine hohe Kohlenhydratzufuhr ist, wenn du mehr als 45% deiner Tageskalorien, empfohlen werden ja über 60%. Also die normale Ernährung, die die DGE und so empfehlen, die wollen ja viel mehr Kohlenhydrate. Ja? Aber bereits hohe Kohlenhydrate sind über 45% deiner Tageskalorien. Moderat ist so zwischen 130 und 200 Gramm. Das ist ungefähr eben bis zu 44%, so 25-45% deiner Tageskalorien. Niedrig ist unter 45 und sehr, sehr niedrig, also very low carb, ist dann ketogene Ernährung, ist unter 10% der Tageskalorien oder unter 50 Gramm Kohlenhydrate. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Kohlenhydrate sind ja nicht essentiell. Es gibt essentielle Fette, wie ihr wisst. Es gibt essentielle Aminosäuren, also Proteine, die wir brauchen. Aber es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Also es gibt nicht so, dass wenn wir sagen, wenn du keine Kohlenhydrate kriegen würdest, würdest du sterben. Weil der Körper sich dann den Blutzucker aus anderen Sachen basteln kann. Also zum Beispiel kann er Blutzucker machen, indem er Eiweiß umwandelt. Und wir wissen, die meisten Zellen in unserem Körper können ja auch Fett verbrennen. Das wollen wir ja. Sie sollen ja das Fett verbrennen, damit wir endlich abnehmen. Und deswegen gibt es jetzt so nicht so, dass du sagst, das ist das Minimum, das der Körper braucht. Aber es gibt gewisse Zellen im Körper und die leben lieber, also die können kein Fett verbrennen, die brauchen Kohlenhydrate. Und der Körper muss dann entweder diesen Zucker basteln oder er muss Ketonkörper bauen, das ist eine andere Form der Energiezufuhr. Und die Zellen, die nur Kohlenhydrate, also die lieber Kohlenhydrate hätten und die vor allem kein Fett verbrennen können, wenn wir nur die versorgen wollen, wir sagen, wir essen so viele Kohlenhydrate, dass die gut versorgt sind und die anderen sollen sich das gefälligst aus dem Fett nehmen, dann brauchen wir ungefähr 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Ja, natürlich Größen, Körpergröße ein bisschen unterschiedlich, aber genau, nur zur Einordnung. Also 150 Gramm ist das, wo dann die Zellen versorgt sind, da sind wir noch nicht ketogen. Viel drunter werden wir dann ketogen. Und weit drüber versorgen wir auch die Muskeln und andere Zellen mit Kohlenhydraten. Und die können entweder Fett oder Kohlenhydrate verbrennen. So, und jetzt ist es irgendwie, klingt es doch logisch, als wenn wir sagen, na gut, wir geben ihnen keine Kohlenhydrate, dann müssen sie doch eigentlich Fett verbrennen. Und wenn wir ihnen weniger Kalorien geben, als sie brauchen, müssen sie auf die Fettreserven zugreifen. Und das Ganze noch bei niedrigem Insulin, das müsste doch viel besser funktionieren. Also, was zeigen die Studien? Welche Abnehmmethode rein fürs Abnehmen? Ich rede jetzt nicht von Ballaststoffen, Mikrobiom und all den anderen Dingen. Rein vom Abnehmen, was bringt mehr? Ja, gibt's von Low Carb eben einen speziellen Stoffwechselturbo, weil ich ketogen bin, weil ich in Ketose bin, verbrenne ich Fett, mehr Fett, wie auch immer. Was sagen die großen Studien? Da gibt's immer so, der Mythos 1 ist, Low Carb ist langfristig immer überlegen. Die kurze Antwort ist, die kurze Antwort eigentlich aus dieser ganzen Folge, aber wir gehen's noch im Detail darauf ein, ist, es ist völlig egal, wie du dein Kaloriendefizit schaffst. Du nimmst nur ab, wenn du ein Kaloriendefizit hast, und du nimmst genau in dem Ausmaß ab, wie du ein Kaloriendefizit hast. Nicht mehr und nicht weniger. Und es ist egal, wie du es erreicht hast. Das heißt, es ist völlig wurscht, ob das mit Low Carb oder Low Fat ist, vorausgesetzt, also deine Nährstoffziele wie Protein und so sind gedeckt, mal die Basis, damit du keinen Mangel hast. Und darüber hinaus ist es egal, wie du dein Kaloriendefizit erreicht hast, du hast eins. Was es aber zeigt, und das ist eben das Spannende daran, finde ich, dass Low Carb ist kurzfristig überlegen. Das heißt, zwischen 3, 4 bis 6 Monate haben Menschen, die Low Carb machen, einen höheren, nehmen mehr ab als Menschen, die Low Fat oder einfach nur eine kalorienreduzierte Ernährung haben, eine allgemeine. Wenn man es dann nach 1 oder 2 Jahren anschaut, hat sich das wieder angeglichen. Und das ist jetzt der Schluss, wo wir eigentlich kommen, und es geht noch auf Einzelheiten ein, aber der große Schluss ist der, es ist völlig egal, wie du deine gesunde Ernährung zusammenstellst und deine Kalorien reduzierst und wenn du abnehmen möchtest. Die Frage ist, was hältst du am leichtesten durch? Und es hat sehr viel mit Geschmack zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun, dass es auch im Alltag funktionieren muss. Und die Frage ist, was ist da leichter umzusetzen? Was führt dazu weniger Problemen, warum du es dann länger durchhältst, ja? Aber grundsätzlich macht es keinen Unterschied. Was da bei dieser, das ist diese Dietfits-Studie, wir verlinken sie euch gerne in den Shownotes. Was da ganz spannend ist, fand ich, die haben sich auch angeschaut, vielleicht hast du schon mal, muss ich ein bisschen ausholen, vielleicht hast du schon mal von diesen Gentests gehört. Da gibt es diese Gentests und dann sollen die dir sagen, ob dein Körper eher besser Fett oder Kohlenhydrate verbrennt und wie deine Ernährung zusammengesetzt sein soll. Und da werde ich irrsinnig oft gefragt, was ich davon halte. Das ist einmal eine andere Frage, ein anderes Thema. Die kurze Antwort ist, bis ich nicht einen Test sage, der sagt, du solltest mehr Cola und Burger essen, dann nimmst du ab, finde ich diese Aussagen von denen nicht wahnsinnig hilfreich. Aber diese Studie hat gezeigt, egal ob die genetisch besser auf Fett oder Kohlenhydrate ansprechen, war es völlig irrelevant für das Ergebnis der Abnehmerfolge. Nach 1 oder 2 Jahren haben die, egal ob Low Fat oder Low Carb, gleich abgenommen. Und zwar in dem Maß, in dem sie es durchgehalten haben und aus. Übrigens nach 2 Jahren, glaube ich, hatten die nur so wie 3 Kilo oder so abgenommen. Also ein bisschen deprimierendes Ergebnis. Aber gut, 600 Teilnehmerinnen. Aber in der kurzfristigen Sache, und das finde ich ja für den Anfangserfolg halt auch immer ganz wichtig, so im Zeitraum von 4 bis 6 Monaten Maximum, ist Low Carb überlegen. Das Zweite, was man hört, und das habt ihr auch schon von mir gehört, aber bei mir steckt ein anderer Grund dahinter, das ist die Zusammensetzung der Mahlzeit, also die sagen, das exakte Verhältnis der Makronährstoffe ist entscheidend über den Erfolg. Also wie viel Fett, wie viel Protein, wie viel Kohlenhydrate. Und ich rede ja auch immer davon, wir müssen die Mahlzeiten richtig zusammenstellen, das richtige Verhältnis von Eiweiß und Kohlenhydraten haben, damit dann wir das richtige Ergebnis haben. Bei mir ist es so, dass ich das argumentiere, weil ich sage, es geht um die Sättigung. Es geht darum, den Körper mit allen Nährstoffen zu versorgen, sodass er dir Sättigung signalisieren kann. Aber auch hier ist es total spannend beim Abnehmen, also das ist die Pounds-Loss-Studie, die haben 4 Gruppen gemacht und haben sie über 2 Jahre relativ genau beobachtet. Und zwar haben sie das gemessen mit doubly labeled water, das ist ein Wasser, wo gewisse Moleküle markiert sind, das trinkt man und dann können die schauen, wo die Moleküle hingegangen sind und dann können die exakt sagen, wie viel Kalorien man verbrannt hat, bla bla. Und hier haben sie 4 verschiedene Gruppen gehabt, wenig Fett und mehr Fett und wenig Protein und mehr Protein. Es gab wenig Fett mit wenig Protein und deswegen sehr vielen Kohlenhydraten. Wenig Fett mit mehr Protein und weniger Kohlenhydraten und viel Fett und viel Protein mit wenig Kohlenhydraten. So. Und das Ergebnis war, es macht keinen Unterschied. Was ich dabei sehr spannend fand, ist, wenn man sich anschaut, quasi nur die Kohlenhydrate, dann war es so, dass die Leute, die weniger Kohlenhydrate gehabt haben, haben spontan weniger Kalorien mit Aktivitätsenergie. Also das ist nicht nur Neat, also die spontane zappelige Energie, sondern auch Sport, da gehört alles zusammen, verbrannt, als die Leute, die viele Kohlenhydrate gegessen haben. Wir gehen jetzt immer davon aus, dass sie haben das gleiche Kaloriendefizit, die gleiche Gesamtkalorienmenge auf ihr Gewicht berechnet. Und dann haben die einen, die da anteilig mehr Kohlenhydrate hatten, im Vergleich zu denen, die am wenigsten Kohlenhydrate hatten, fast um 250 Kalorien pro Tag mehr verbrannt mit Aktivitätsenergie. Und das ist halt schon eine Sache, die wir nicht unterschätzen sollten. Und zwar gerade bei Frauen, es ist oft so, ich weiß jetzt nicht, ob es in der Studie war, aber es war in einer vielen Studien, die ich mir angeschaut habe, ist, dass oft Männer und Frauen einen großen Unterschied haben. Und gerade die Frauen, weil der Frauenkörper eben scheinbar sehr empfindlich reagiert auf Nährstoffdefizite, in der Sekunde, wo das Defizit kommt und die Kohlenhydrate noch dazu reduziert werden, noch extremer damit reagieren, dass sie Energie sparen und automatisch und spontan sich weniger bewegen. Und das ist, wenn für die langfristige Durchhaltbarkeit, wenn du sagst, ja, ich merke schon, ein bisschen träge, ich kann mich zum Sport nicht aufraffen und so, aber ich darf ja keine Kohlenhydrate essen, weil die sind so böse, böse, böse und die machen mich dick. In dem Fall, wenn die Gesamtkalorienmenge gleich bleiben würde, wäre es oft für dann besser, wenn anteilig mehr Kohlenhydrate dabei sind. Deswegen, man darf die Kohlenhydrate nicht verteufeln und es wird nicht besser davon, dass wir die Kohlenhydrate ganz streichen. Das hat einen gewissen Effekt. Ich hoffe, ich bin heute nicht so kompliziert unterwegs für euch. Also, das ist auch der Grund, warum in der Faustformel eine Faustgröße weiterhin drinnen ist. Weil wir gemerkt haben, und ich mache das jetzt seit über 20 Jahren und wir haben sie auch getestet, wenn wir sie weiter reduzieren, bringt es keinen Vorteil. Also das heißt, Kohlenhydrate sind nicht an und für sich schlecht. Man hört auch immer, das hat einfach Stoffwechselvorteile, ja. Das Geheimnis einer Ernährungsform zum Abnehmen ist, wie lange hältst du sie durch? Passt sie in deinen Alltag? Schmeckt dir das? Kannst du in deinem Sozialleben teilnehmen oder musst du jedes Mal, ich kann hier nichts essen, weil hier ist alles zu fett oder ich kann hier nichts essen, weil warum es auch immer falsch ist. Ja? Und das ist das viel größere Kriterium. Und deswegen, gut, ich will jetzt nicht schon wieder Werbung für die Faustformel machen, aber deswegen ist die genauso zusammengestellt, damit es im Alltag funktioniert. Dieser Mythos ist eben, dass Insulin, wenn wir viele Kohlenhydrate essen, dass Insulin die Fettverbrennung so blockiert, dass man nicht abnehmen kann. Ja, deswegen, wenn du viele Kohlenhydrate isst, blockiert es so die Fettverbrennung, dass du nie abnehmen kannst, du kommst nie in die Fettverbrennung. Und die Wahrheit ist, es stimmt theoretisch dann, wenn du permanent isst und mehr Kalorien isst, als dein Körper braucht. Aber wenn du weniger isst, als dein Körper braucht, also ein Kaloriendefizit hast, aus welchem Grund auch immer, muss sich der Körper das dann irgendwann aus den Reserven holen. Das heißt, ja, es mag sein, dass du jetzt vielleicht akut gerade im Moment bei einer Insulinspitze weniger Fett verbrennst, aber dann holt er sich halt später aus der Fettreserve. Irgendwann kommt er das Defizit zustande. Und da gab es eine Studie und die wurde gemacht in einer Stoffwechsel, also Metabolic Ward heißt es auf Englisch, ich sage jetzt mal Stoffwechselstation oder Stoffwechselkammer. Man kann, wenn man so Abnehmstudien macht oder Ernährungsstudien, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man misst Leute, was sie gegessen haben, wie viel sie verbrannt haben. Das erste und die schlechteste Methode ist, du fragst sie, an was sie sich erinnern. Meistens ist es ein 24-Stunden-Recall. Was haben sie gestern gegessen? Und dann fragen wir sie, wie viele Schritte sie gemacht haben und wie oft sie Sport machen. Und dann rechnen wir es aus und man weiß aus Untersuchungen, da liegen die Schätzungen, die Eigenschätzungen der Menschen, der Probanden um bis zu 50% neben dem, was wirklich passiert ist. Das zweite ist Doubly Labeled Water. Da kann man ganz genau berechnen, wie viele Kalorien verbrannt wurden. Wir wissen es noch nicht, außer wir kontrollieren, was sie essen, wissen wir noch nicht, was sie gegessen haben. Aber wir können genau sagen, wie viel sie verbrannt haben und wie sie es verbrannt haben. Und dann das dritte ist, nein, wie glaube ich nicht, aber auf jeden Fall wie viel. Und dann das dritte ist die Stoffwechsel Metabolic Ward. Das ist wirklich ein Raum, in dem die eingesperrt sind, der ganz genau misst, was die ausatmen und jede Wärme, die sie abgeben. Weil wir wissen ja, Kalorien müssen verbrannt werden. Dabei steht in Wärme, also die Thermogenese. Und das wird gemessen. Sie können ganz genau messen, wie viel Wärme Kalorien dort verbrannt werden. Und die wissen auch, womit sie verbrannt wurden. Also wodurch, was Fett oder Kohlenhydrate. Ja? Und das ist ganz spannend. Und zwar haben sie die relativ lang, nämlich glaube ich zweimal, ungefähr 2 Wochen lang, eingesperrt. Zuerst haben sie so eine Basisernährung gekriegt und dann haben sie entweder Low Carb oder Low Fat bekommen. Also diese Diäternährung war nur 5 Tage, weil man kann Leute einfach nicht so lange in ein Zimmer einsperren. Und hier das total erstaunliche Ergebnis. Die Low-Fat-Teilnehmerinnen haben doppelt so viel Fett verbrannt wie die Low-Carb-Teilnehmerinnen. Im Endeffekt war es dann so, dass sie sagen, also es war 90 Gramm Fett pro Tag für die Low-Fat, Low-Fat, nämlich Körperfett, und die anderen waren, die Low-Carbs waren ungefähr 50. Was wirklich erstaunlich ist, wenn man sich die ganze Theorie anschaut, sagt, das ist jetzt wirklich erstaunlich, wieso haben die mehr Fett verbrannt, obwohl sie eigentlich weniger Fett gekriegt haben. Und was man da aber dabei bedenken muss, ist Folgendes: Da wurde nicht nur jede Kalorie gemessen, die von diesen Menschen rausgegangen ist, sondern auch jede Kalorie, die reingegangen ist. Du bist in einem Zimmer eingesperrt und du kriegst nur exakt so viele Kalorien, wie die dir geben wollen. Ob du noch hungrig bist oder nicht, ist völlig nebensächlich, weil du kriegst nicht mehr. Und dann mag es leicht sein, dass Low Fat in dem Fall jetzt einfach noch das bessere Fett verbrennt. Aber du lebst ja nicht eingesperrt in einem Zimmer und kriegst dein Essen serviert, sondern lebst im echten Alltag. Und da kommen halt noch ein paar andere Faktoren zusammen. Das heißt, wir müssen uns schon das im Alltag anschauen. Und ich finde eben Low Carb, also vor allem so ein moderates Low Carb, Kohlenhydrat reduziert, hat schon viele Vorteile. Erstens einmal, viele Studien zeigen, dass Low Carb, und das ist eben beginnt bei dieser moderaten, das ist also alles, was unter 45% der Kalorien ist, hat ganz, ganz deutliche Vorteile bei der kardiovaskulären Gesundheit. Das heißt, alle diese, die Cholesterin, also HDL ist höher, LDL ist niedriger, Triglyceride, Blutdruck, alle diese Dinge verbessern sich, wenn Kohlenhydrate reduziert werden, im Vergleich zu, wenn die gleichen Kalorien gegessen würden bei fettreduzierter Ernährung. Ja, also das bringt genau das, was man früher umgedreht gedacht hat, dass wir das Fett aus der Ernährung rausräumen müssen für die kardiovaskuläre Gesundheit. Es geht viel mehr scheinbar um die Kohlenhydrate. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Andere Studien, und jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich so wichtig finde, haben zum Beispiel gezeigt, bei der gleichen Kalorienmenge, gleichen Mahlzeit, aber die eine war Low Fat und die andere war Low Carb, ist es so, dass 3 bis 4 Stunden nach der Mahlzeit bei der Low-Carb-Ernährung noch mehr Nährstoffe im Blut verfügbar waren für den Körper. Und das heißt, dass die nicht so schnell wieder hungrig geworden sind. Das ist also vielleicht eine Erklärung dafür, warum man bei Low-Fat, wo man mehr Kohlenhydrate isst, dann eher wieder hungrig wird. Und das sind die Kriterien, die dann wichtig sind, finde ich, im Alltag. Weil klar, mit den exakt gleichen Kalorien mag das sein, dass es entweder egal ist oder das eine sogar vielleicht ein bisschen mehr Fett verbrennt. Das Problem ist aber, dass dir niemand das Essen hinstellt und du hungrig bist und du an einer Bäckerei vorbeigehst oder Essen siehst oder Süßigkeiten zu Hause hast und dann werden es wieder mehr Kalorien. Und dann sagen alle, du bist ja selber schuld, hättest halt weniger Kalorien gegessen, hättest schon abgenommen, es zählt nur das Kaloriendefizit. Und ich sage, naja, aber es hängt schon davon ab, wie wir das Kaloriendefizit zusammenbringen. Das Wichtigste ist für mich nicht die Kalorien oder die Zusammensetzung so wichtig, die du jetzt gerade isst. Klar wollen wir deinen Körper versorgen im gesamten Tag, sondern das wichtigste Kriterium fürs Abnehmen ist, wie beeinflusst die Mahlzeit, die du jetzt gerade isst, was du später essen wirst. Macht sie dir Heißhunger? Macht sie dich schneller wieder hungrig? Fangst du dann an, wieder mehr Kohlenhydrate nicht reinzustopfen? Und das wissen wir, wer viele Kohlenhydrate isst, isst später eher noch mehr Kohlenhydrate. Ja? Also da ist es eben, wenn man die Kohlenhydrate ein bisschen reduziert, extrem nützlich. Das andere ist, man weiß, mediterrane Ernährung, wissen wir, ist sehr gesund. Und ich weiß, dass viele von euch bei mediterranen Ernährung an Nudelberge denken. Das hat damit nichts zu tun. Mediterrane Ernährung gilt als eine moderate, kohlenhydratreduzierte Ernährung, weil es da eben um Fisch und Bohnen und solche Sachen geht und anteilig relativ viel Olivenöl. Und deswegen ist es eine, unter Anführungszeichen, relativ fette Ernährung und eben leicht Kohlenhydrat reduziert. Was man festgestellt hat, ist, dass diese Art der Ernährung hilft, Leberfett zu reduzieren. Und ihr wisst, Leberfett, das hat mit Insulinresistenz zu tun, es hat mit Bauchfett zu tun, es hat mit Entzündung zu tun und alles, wenn wir, sobald wir diesen Teufelskreis, über den ich eh ständig rede, wieder ankurbeln, mehr Entzündung, mehr Insulinresistenz, du wirst hungriger, dein Sättigungssignal funktioniert nicht richtig, abnehmen wird schwieriger. Und klar, die Nährstoffe spielen eine Rolle, aber vor allem, weil eben leichte Kohlenhydrate zu reduzieren Und da kommen Ballaststoffe dazu und alles dies dazu, hilft das Leberfett zu reduzieren. Und das mag einer der Mechanismen sein, warum diese Art der Ernährung so gut ist und natürlich auch für die kardiovaskuläre Gesundheit so wichtig ist. Klar, wenn man von mehr Kohlenhydraten auf sehr viel weniger Kohlenhydrate umsteigt, verlierst du akut auch Wasser, weil Kohlenhydrate, also Zucker, ist im Körper an viermal so viel Wasser gebunden. Und wenn du deine Kohlenhydratspeicher leerst, verlierst du mal dieses Wasser. Sobald du dich wieder füllst, ist es wieder da. Aber es ist natürlich am Anfang recht motivierend. Das gilt jetzt für sehr Low Carb. Für die Moderaten, da wird nicht viel, da wird kein Wasser, das an Kohlenhydrate gebunden ist, entfernt. Aber wenn Entzündung im Körper sinkt, der Effekt der mediterranen Ernährung, das macht auch die Faustformel, sobald Entzündung im Körper sinkt, Entzündung sorgt dafür, dass eher Wasser quasi aus den Gefäßen austritt und in Gewebe ist. Das ist dieser Wasserstau, wo du so schwere Beine hast, wenn du so reindrückst, dann ist es so fühlt sich eher schwammig an. Das kann oft mit Entzündung zusammenhängen und das ist auch Wasser. Und wenn Entzündung im Körper reduziert wird, beginnen wir das Wasser auch zu verlieren und auszuscheiden. Es funktioniert wieder alles besser. Das, wenn ich immer herumrede und sage, wir müssen die Signale im Körper reparieren, das meine ich damit. Und dabei kann das helfen. Also das ist nicht das Low-Carb-Crash-Diäten-Wasser, das sofort wieder da ist. Das andere ist wirklich langfristig weg, wenn sich die Entzündung im Körper reduziert. Ihr wisst, wer weniger Kohlenhydrate isst, der hat auch oft einfach anteilig dann eher mehr Protein, hoffe ich zumindest. Es gibt die auch ohne. Und wer mehr Protein isst, ihr wisst, Protein macht eher satt. Das hilft der ganzen Sättigung. Und wie gesagt, wie ich die Mahlzeiten zusammenstellen will, ist so, dass wir sagen, an einem Tag kriegt dein Körper alle Nährstoffe, die er braucht, weil dann ist er sich sicher und kann eben auch Sättigung signalisieren. Und die Mahlzeiten sollten so zusammengestellt sein, damit sie quasi positiv beeinflussen, was danach passiert. Dass sie danach nicht wieder schnell hungrig machen, dass sie nicht ein Blutzuckertief machen, dass sie nicht Heißhunger auslösen. Darum geht's. Und nicht, ob das Kaloriendefizit, das wir damit basteln, besser ist als ein anderes. Warum Low Carb für viele Leute, so extremes Low Carb, auch am Anfang sehr viel einfacher ist, es nennt man Decision Fatigue, also Entscheidungsermüdung. Und das kennt jeder von uns. Wir wissen, wir müssen irrsinnig viele Entscheidungen treffen. Und unser Körper hat so ein bisschen ein Bankkonto für Entscheidungsenergie. Und je mehr Entscheidungen wir treffen müssen jeden Tag, irgendwann ist das Konto aufgebraucht und am späten Nachmittag und am Abend ist dann die Entscheidung, Nein zu sagen zu den Chips, schwieriger. Und wenn wir aber klare Regeln haben, wo wir nicht jedes Mal überlegen müssen, passt das jetzt, passt das jetzt nicht, was lasse ich weg, esse ich das oder esse ich das nicht, dann macht das Leben einfacher und auch leichter durchzuhalten. Und deswegen, falls vielen Leuten leicht ist, sagen, ich esse kein Brot, ich esse keine Nudeln, nein, ich esse überhaupt kein Brot. Und dann essen sie aber zum Beispiel Kartoffeln schon. Und dann sagen sie, nein, Brot vertrage ich nicht. Das hat damit nichts zu tun. Die Leute vertragen auch, die allermeisten davon vertragen auch Brot. Das ist auch nicht schlechtere Kohlenhydrate als Kartoffeln oder anderes. Da geht es darum, dass es einfacher ist, ganze Lebensmittelgruppen wegzulassen. Kein Brot, keine Nudeln. Ich finde es immer ein bisschen schade, weil klar, das macht es am Anfang einfacher, aber es schränkt das Leben ein. Und irgendwann werden es immer mehr Kategorien, weil sie auch merken, das funktioniert ja auch nicht auf Dauer. Es kommt ja auf was anderes an. Das war ja nur die Abkürzung zu der Regel. Und die Abkürzung ist halt nur ganz kurz eine Abkürzung und dann fehlen dann vielleicht auch Nährstoffe und Vielfalt und das Leben wird komplizierter, weil du sagst, nein, bitte, ich kann das nicht essen und das nicht essen und das nicht essen. Ja? Also wenn du sagst, okay, keine Nudeln, kein Brot, keine Pizza, kein Zucker, klar, einfacher, funktioniert am Anfang auch sehr gut. Auf Dauer, glaube ich, gibt's bessere Methoden und ist vor allem so, wenn diese Menschen dann an die Grenzen von ihrem Konzept stoßen, versuchen sie dann meistens noch mehr zu streichen und noch strenger zu werden. Aber der Effekt, den sie hatten von eben Entscheidungsermüdung und die Kohlenhydrate ein bisschen zu reduzieren, mehr ist jetzt nicht mehr drinnen. Und deswegen wird es auch nicht besser, wenn wir noch strenger werden, weil es ging nie um die Kohlenhydrate. Es ging darum, wie du dein Mahl zusammensetzt, wie das beeinflusst, was du danach isst und ob du ein Kaloriendefizit zusammengebracht hast oder nicht. Also ernährungswissenschaftlich betrachtet, solange du jetzt also den Nährstoffbedarf deines Körpers decken kann, ist es völlig egal, wie du den Rest füllst, solange du nicht mehr isst, als du verbrauchst oder beim Abnehmen weniger isst, als du verbrauchst. Ob du es jetzt mit Low Fat oder Low Carb machst, ist total egal. Ja? Warum ist dann die Faustformel trotzdem moderat Kohlenhydrat reduziert? Aus verschiedensten Gründen. Erstens mal, wir wissen, dass das einfach diese Art die Menge der Kohlenhydrate in Kombination mit dem Protein uns hilft, den Blutzucker zu stabilisieren und Heißhunger vorzubeugen. Es hält uns länger satt. Es reduziert die Magenentleerung. Es stabilisiert alles. Es hilft die Stresshormone. Aber es sind trotzdem eben so viele Kohlenhydrate drinnen, dass es trotzdem hilft, die Stresshormone runterzufahren. Es hilft außerdem für eine beginnende Fettleber, fürs Bauchfett, für die Insulinresistenz. Diese Signale im Körper zu reduzieren, hilft nicht nur unserer kardiovaskulären Gesundheit, aber hilft eben auch Entzündungen im Körper zu reduzieren. Also das von der Ebene finde ich es einfach sehr, sehr wesentlich, nicht damit zu übertreiben. Und dann wissen wir, auf der Ebene ist Low Carb effektiver. Low Carb, theoretisch könnte es auch heißen mehr Fett. Ja, theoretisch könntest du wenig Kohlenhydrate essen und da gab es ja eine Ernährungsform. Der Atkins zum Beispiel, da haben sie halt nur an Speck und Eier und viel Fett gegessen, aber auf das Gemüse und so wenig Wert gelegt. Aber wenn wir jetzt von Kohlenhydrat reduziert reden, dann rede ich ja nicht davon, dass du deswegen jetzt einfach mehr Fett drüber schüttest, sondern eben mehr Gemüse dabei hast, mehr Ballaststoffe. Und das hilft eben sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, es hilft der Verdauung, es hilft der Entzündung. Also da gibt es sehr viele Gründe für diese Art der Zusammenstellung. Wir haben gesagt, wir haben oft einen schnelleren Anfangserfolg. Die ersten 3, 4 bis 6 Monate ist Low Carb im Abnehmen effektiver. Das finde ich ja schon mal was Gutes. Aber ich will jetzt auch nochmal auf das Thema vom Anfang zurückkommen. Diese Angst vor großen Insulinspitzen. Ja, das stimmt schon. Und ich habe das auch und ich erkläre das auch oft, damit man mal versteht, wo der Heißhunger herkommt. Aber das ist nicht, dass die Insulinspitze an sich was Schlechtes ist, sondern es kommt auf die Situation an. Und auf die Person an. Zum Beispiel nach einem sehr anstrengenden Training, nach einem anstrengenden Sport wollen wir die Insulinspitze, damit wir schneller den Muskelaufbau anfangen und schneller die Nährstoffe in den Muskel schleusen können. Dabei hilft Insulin. Aber wir wollen nicht eine große Insulinspitze am Abend, einfach nur so, weil das wieder unser Melatonin, unser Schlaf- und Reparaturhormon und unser Wachstumshormon, auch ganz wichtig, bremsen würde. Also es ist sehr situationsabhängig und es ist sicher keine gute Idee, über viele Jahre ständig sinnlos hohe Insulinspitzen zu haben. Aber für einen gesunden Menschen sind Insulinspitzen, das ist an sich nichts Schlechtes, genauso wie Kohlenhydrate an sich nichts Schlechtes ist. Es geht um den Kontext und wie das verändert, was du isst und wie dein Körper funktioniert. Ja, oft fangen die Leute Low Carb an, also lassen einfach Brot, Nudeln, Pizza weg. Und dann haben sie Anfangserfolge, was super ist. Und dann stoßen sie an die Grenzen von dem und dann versuchen sie strenger zu werden, weil die bösen, bösen Kohlenhydrate. Und für mich ist es so, dass eben Low Carb dir helfen kann, Entzündung zu reduzieren, dass die Insulinresistenz besser funktioniert, dass es dich besser satt hält. Aber darüber hinaus, wenn wir das erreicht haben, hat es keinen besonderen Effekt mehr, außer hast du weniger Kalorien gegessen oder nicht. Und deswegen, die Kohlenhydrate zu reduzieren, ist sicher eine super Idee, bis zu einem gewissen Maß, aber darüber hinaus noch strenger zu werden, und das erlebe ich von ganz, ganz vielen Menschen, vor allem Frauen, die zu mir kommen, die sagen, wenn ich das nicht ganz weglasse, passiert überhaupt nichts. Das hat aber in dem Fall nichts mit Insulin zu tun, sondern dass du es quasi deine Entscheidung einfacher machst, weil wenn du die ganzen Lebensmittelgruppen weglässt, isst du halt weniger, weil dann isst du nur noch Gemüse und Protein und das macht dich früher satt und hörst du Essen auf. Die Kohlenhydrate waren nicht das Problem. Deswegen bin ich nach wie vor ein totaler Verfechter von der Faustformel, von der moderaten Kohlenhydratreduktion, Entschuldigung, wenn ihr neugierig seid, wie viele Kohlenhydrate man hat, mit der Faustformel, also wenn ihr die Faustformel macht, natürlich je nach Körpergröße, kommt man so auf 130 bis 150 Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Damit ist man am unteren Ende von moderat und deckt ziemlich genau den Bedarf, den ein Körper als Minimum hat für Gehirn und diese Zellen, die kein Fett verbrennen können. Aber du hast eben nicht mehr drinnen. Und deswegen ist es auch so, dass wir sagen, das reicht für den Alltag und diese 3-mal in der Woche ein bisschen Sport und deine 10.000 Schritte am Tag. Wenn du darüber hinaus viel mehr trainierst oder viel mehr Sport machst, dann tun dir die auch gut, mehr Kohlenhydrate, da hast du aber automatisch mehr Hunger. Deswegen brauche ich da nicht lang, finde ich, herum erzählen, weil ich sage, Menschen, die mehr Bewegung machen, die haben oft ein sehr gutes Hunger- und Sättigungsgefühl. Und dann hast mehr Hunger und dann bist du nach dieser Portion nicht satt, dann isst halt im Gottes Namen mehr, bis du satt bist. Weil das, was bei uns zählt, ist die Faustformel, ist ein Richtwert. Das ist ein Pi mal Daumen gut genug. Und dann hören wir auf den Körper und schauen, was er noch braucht. Und das signalisiert er, weil wir mit dieser Faustformel auch die Sättigungs- und Hungersignale reparieren. Ja? Also, Wenn du einen entspannten Zugang zu einer Ernährung haben willst, ohne dass du alle Brot, Nudel, Pizza für immer streichen musst, aber trotzdem weißt, einfach, dass es im Alltag funktioniert und wie du es zusammenstellen sollst, dann könnte Fast Formel 3S was für dich sein. Das ist mein 3-Schritte-Programm. Schritt 1 ist Heißhunger stoppen. Schritt 2 ist Sättigung normalisieren. Schritt 3 sind gute Gewohnheiten für immer. Das ist kein extremes Low Carb. Du darfst es weiter essen, aber wir stellen es einfach so zusammen, deswegen, dass die Sättigung optimiert ist. Deswegen rede ich von Sättigung und Heißhunger und nicht von Kohlenhydrat, Gramm und Insulinspitzen. Also dann den Link durch euch in die Shownotes. Vielleicht interessiert es euch. Das würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und jetzt haben wir noch eine Regalfrage der Woche. Und zwar vom Wolfgang per E-Mail. Butter, Margarine oder Buttermargarine-Mix oder vegane Margarine oder Margarine mit Omega-3 oder Margarine mit Pflanzensterinen oder. Es gibt einfach so viele unterschiedliche Produkte. Was ist wirklich gut, was wirklich schlecht und was ist teures Marketing? Weil er sagt, ich habe irgendwo im Hinterkopf, Butter ist schlecht, aber Margarine ist noch viel schlechter wegen der gehärteten Fette. Könntest du mal einen Überblick machen? Also, Butter ist ein natürliches Produkt. Ja, es hat 50-65% der Fette sind gesättigte Fette. Wir haben eine Fettfolge, weil da, Wolfgang hat auch danach gefragt, ob wir zu Fett was gemacht haben. Haben wir, da gibt's eine Fettfolge, die verlinken wir euch gerne. Gesättigte Fettsäuren sind nichts Schlechtes, sie sind Benzin. Benzin heißt, der Körper muss es verbrennen. Wenn er die nicht verbrennt, speichert er sie. Das ist ganz einfach, weil netterweise hat Fett gleich doppelt so viel pro Gramm Kalorien wie Eiweiß oder Kohlenhydrate, nämlich 9. Und deswegen sind wir da besonders effektiv. Kleine Portionen liefern viel Fett am Oberschenkel. Es ist nicht ungesund. Es trägt nicht zu kardiovaskulären Krankheiten bei. Ja? Bei Fett, bei der Faustformel gilt immer, wir haben ja Proteine, Kohlenhydrate und Gemüse. Und dann sagen wir, so viel Fett dazu, dass es gut schmeckt, aber nicht, dass du es jetzt extra viel drauf tust, das in einer Sahnesoße ertränkst, irgendwie Sachen frittierst. Ja? Und deswegen ist auch Butter natürlich absolut erlaubt. Es ist schon so, dass man weiß, dass einfach ungesättigte Fette, das sind die, die bei Zimmertemperatur flüssig sind, aber im Kühlschrank fest werden, und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die bleiben auch im Kühlschrank flüssig, besser sind für unsere Gesundheit, aber nicht, also kardiovaskulär macht keinen großen Unterschied. Also es ist schon so, dass wir nicht übertrieben viel essen sollten, aber das auf jeden Fall dazugehört. Aber schauen wir es uns nochmal genauer an. Denn Margarine ist ja aus Pflanzenölen. Und ein Pflanzenöl ist ja bei Zimmertemperatur nicht streichfähig und meistens auch nicht, wenn es im Kühlschrank war. Und jetzt wollen wir ja was Streichfähiges haben für meistens für unser Brot. Ja, zumindest bei uns hier so im deutschsprachigen Raum. Und manche Öle, damit man sie festmachen muss, kann man sie härten. Und damit sie nicht ganz hart werden, sondern eben ein bisschen hart, werden sie teilweise gehärtet. Und das teilweise gehärtet, da entstehen die sogenannten Transfettsäuren, und die sind super, super gefährlich für alles Mögliche. Aber als ich meine Karriere angefangen habe, unlimitiert durften die in allem drin sein. Und deswegen haben wir immer sehr, sehr, sehr davor gewarnt, dass da gestanden ist, teilweise gehärtete Fette. Sobald was teilweise gehärtet war, Finger weg. Wenn etwas vollständig gehärtet ist, sind keine Transfette mehr drinnen, sonst wäre es nicht gehärtet. Ja, das ist nur bei den Teilweisen, da gibt es diese Zwischenformen, die so problematisch sind. Inzwischen, seit 2009, ist es bei uns strengstens kontrolliert. Es wird strengstens, da dürfen nur ein ganz kleines Minimalmenge drinnen sein. Und das wird auch kontrolliert. Das heißt, ihr müsst euch jetzt keine Sorgen mehr machen bei diesen teilweise gehärteten Fetten. Ein bisschen was mag drin sein, aber nicht, also unter jedem Grenzwert. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Transfette entstehen auch zum Beispiel, wenn man Pflanzenöle hoch erhitzt. Also können auch entstehen, zum Beispiel, wenn man frittiert. Und ich weiß, da war ich mal in einer Großbäckerei in Wien und die haben damals Krapfen gerade produziert. Und da ist es echt so, das wird permanent ganz streng kontrolliert, weil die wissen, die müssen da aufpassen, dass da keine Transfette entstehen und dass da keine Grenzwerte überschritten werden. Und deswegen traue ich da der großen bösen Industrie und den großen Firmen viel mehr als den kleinen, weil die haben sehr, sehr strenge Kontrollprozesse. Während ich in dem Fall jetzt im Gasthaus um Eck und an eurer privaten Fritteuse zu Hause in Bezug zu, wie viel Transfette sind bei euch entstanden, wie hoch wurde das Fett erhitzt, wie lange wurde es schon verwendet, ein bisschen weniger trauen würde. Deswegen nicht immer auf die bösen großen Firmen schimpfen, die machen das in dem Fall, glaube ich, besser. Also, teilweise gehärtet sieht man heutzutage viel weniger. Manchmal steht vollständig gehärtet drauf. Also quasi, da ist dann ein Öl drin, aber es wurde vollständig gehärtet. Dann fällt diese Problematik weg. Aber viel öfter nimmt man einfach ein pflanzliches Fett, das bereits bei Zimmertemperatur fest ist. Und wenn es nicht gerade der Wiener Sommer ist, in dem ich das hier aufnehme, dann ist es auch so, wenn ihr Kokosfett kauft, manchmal heißt es ja Kokosöl bei uns, aber es ist das Gleiche, und das lasst ihr draußen stehen, dann wäre es bei der normalen Zimmertemperatur, wenn es nicht gerade Sommer ist in Wien, fest. Jetzt ist es flüssig, weil sobald du 24, 25 Grad oder 26 überschritten hast, ist es flüssig. Aber bei der normalen Zimmertemperatur ist es fest. Das Gleiche gilt für Palmöl. Und deswegen sind sehr viele von denen, wenn sie nichts härten wollen, eine Mischung von Kokosfett und oder Palmöl gemischt mit anderen Dingen, mit den besseren Fetten, damit sie das zusammenbringen. Und diese besseren wie Olivenöl oder Leinöl oder solche Sachen, die eben ein bisschen besser werden als Butter, aber marginal, die liefern das Nützliche, aber der restliche Teil muss ja gehärtet sein oder muss bereits fest sein. Und der ist jetzt nicht besser als Butter. Wenn man von den gesättigten Fettsäuren redet, dann muss man sagen, das ist nicht nur eine Gruppe. Ihr habt wahrscheinlich von diesen MCTs, von diesen mittelkettigen schon gehört, aber es gibt auch kurzkettige und es gibt auch langkettige. Und die langkettigen sind die wichtigen, ist in diesem Zusammenhang. Und da gibt es welche, die haben, geht es immer darum, wie viele Kohlenstoffatome die haben. Und da gibt es die ungerade Zahl und die gerade Zahl. Und die ungeraden sind gesund und die geraden sind nicht ganz so nützlich. Aber die ungeraden sind richtig nützlich. Und jetzt dürft ihr raten, die Butter hat davon viel, viel, viel mehr. Erstens hat sie eine anständige Menge dran, aber vor allem Kokosfett und Palmfett haben null. Gar nichts. Kokosfett hat dann mehr von mittelkettigen, die werden besonders schnell in Energie umgewandelt. Aber jedes Fett, das ihr an Kalorien zu viel esst, werdet ihr als Fett speichern. Das ist völlig wurscht, wie kurz- oder mittelkettig die sind. Also wenn ihr viel zu viele esst, dann werdet ihr einfach das als Fett speichern. Also diese MCTs oder Kokosfett oder was immer da so toll sein soll, wenn das zusätzliche Kalorien sind, sind das zusätzliche Kalorien. Das ist total wurscht. Aber diese langkettigen, ungeradzahligen Fettsäuren in der Butter, also überhaupt in Milchprodukten, die sollen helfen, Entzündung zu reduzieren im Körper. Das ist was Nützliches. Ja, das Fazit ist für mich, ich liebe Naturprodukte, wo ich sage, ich könnte sie selber herstellen, ich weiß, wie die gemacht werden. Das ist ein relativ wenig verarbeitetes Produkt. Ja, das ist Milch, dann holt man den Rahmen runter und dann muss man das rühren oder schütteln und dann hat man Butter. Und das andere ist viel höher verarbeitet. Aber es ist eine großartige Lösung für Leute, die keine Milchprodukte vertragen und sich irgendwas aufs Brot schmieren wollen. Dafür ist es großartig. Und sonst ist es so, dass eben, ich finde sie jetzt nicht besser, aber solange da jetzt nichts teilweise Gehärtetes drinnen ist, wie gesagt, selbst unterm Minimalwert bin ich da immer ein bisschen skeptisch, aber ja, man kann das, die Butter argumentieren, man könnte dann auch die ungesättigten Omega-3-Fette in den anderen Fetten argumentieren, aber das ist so, macht nach Geschmackssache. Ich bleibe bei der Butter und verwende sie so viel, dass ich es gut für den Geschmack brauche, aber nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Geheimnis bei all diesen Fetten. Aber wie gesagt, wir haben bei der Faustformel auch keine Angst vor Fett. Das heißt, wenn du lernen möchtest, wie du deine Mahlzeit zusammenstellst, wie du einen entspannten Zugang zu diesem ganzen Thema bekommst, sodass du deinen Körper ins Gleichgewicht bringst, die Sättigung normalisiert, gute Gewohnheiten kriegst und nicht jedes Mal einen Stress kriegen musst, wenn du irgendwo essen gehst oder kochen anfängst oder einkaufen gehst, dann schau dir unbedingt das Faustformel 3S-Programm an. Ich würde mich sehr freuen. Wie immer, schickt mir eure Fragen, diese so eine tolle Frage wie das oder jede andere Frage, die ihr habt, an podcast@faustformel.com oder kommentiert auf Spotify oder auf YouTube. Lasst mir bitte unbedingt ein Like da, ganz wichtig, abonniert den Kanal. Das hilft uns wirklich sehr, sehr, sehr. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann, baba.